Wahre Geschichte, ich war bei mir im Supermarkt einkaufen und packe so meinen Kram in die Tüte und drehe mich um und dann steht Jule vor mir und guckt mich mit großen Äuglein an und sagt so, okay, du bist es. Und dann habe ich aber trotzdem natürlich noch ein Casting gemacht, so gleiche Chance für alle. Dann bin ich davor noch zu meinem Friseur gegangen, habe gesagt, hey, kannst du mir einen Friedrich Merz auf den Kopf machen?
David Zimmerschied und seine Verwandlung in den Bundeskanzler. Seit 4 Jahren spielt er auf dem legendären Nockerberg Friedrich Merz, ohne ihn sonderlich sympathisch zu finden. Und der Kanzler hat sich bei seinem Satire-Double bisher auch nicht gemeldet. David Zimmerschied ist ein Schauspieler, der im Kino und im Fernsehen eine feste Größe ist. Und er kann etwas, womit viele seiner Kolleginnen und Kollegen große Probleme haben. David Zimmerschied kann berufliche Unsicherheit aushalten. Wenn mal kein Angebot reinkommt, wenn keiner anruft, dann kann er die Stille genießen. Wie macht er das? Und wie kam er in seiner Jugend an eine Ratte mit dem Namen Domestos Brühwürfel? Wir hören's hier im Promi-Talk mit David Zimmerschied.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
David Zimmerschied ist mein Gast. David, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und eine Frage muss direkt raus. Gibt es Ottilie noch in deinem Haushalt?
Du hast sie hier richtig gut eingelesen. Es gibt Ottilie noch. Ja. Unsere innige Beziehung läuft noch. Mhm. Und sie hat jetzt auch nach Silvester viel zu tun, weil jetzt ist gerade so meine Großreinemachtzeit.
Ja. Ottilie ist dein Staubsaugerroboter.
Ja.
Als du das mal erzählt hast in dem Interview, ich glaube mit der Süddeutschen Zeitung, da das war vor 4 Jahren. Das heißt, Ottilie hält gut durch.
Die hält gut durch. Ja. Die hat so ein paar Altersschwächen, so, sie verliert so ein bisschen die Orientierung, also sie fängt an schlechter zu sehen. Sie findet nicht mehr zur Ladestation zurück, da muss ich ihr Mama ein bisschen helfen. Ja. Sie wischt auch nicht mehr so gut wie früher, aber wer wird im Essen, sind halt Alterserscheinungen, da kann ich in meinem Alter jetzt milde drüber hinweg.
Du merkst es auch schon, oder wie?
Ich brauche sie.
Ich finde es aber sehr sympathisch, dass du zu Ottilie hältst und sie jetzt nicht schnöde durch ein moderneres, potenteres Gerät ersetzt.
Okay. Meine Uroma hieß ja auch Ottilie.
Oh.
Also und, der Hintergrund dieses Namens ist quasi, dass ein guter Freund von mir, ein alter Jugendfreund, der hat einen Staubsaugerroboter und ich fand das so toll und der hieß Otto. Und dann dachte ich mir, ich brauche auch
der einen. Freund?
Der Roboter. Von ihm, der hieß Otto. Ja. Und dann dachte ich mir, ich brauche auch einen. Mhm. Und dann bin ich in meine neue Wohnung gezogen und habe mir einen Staubsaugerroboter gekauft und drücke so auf an und auf einmal spricht eine Frauenstimme zu mir und dann dachte ich mir, ich hätte sie auch Otto nennen können, wäre auch cool gewesen. Aber dann dachte ich mir, Ottilie ist irgendwie naheliegender. Mhm. Und meine Uroma heißt eben auch Ottilie, deswegen.
Also Ottilie kann auch sprechen?
Ja.
Was sagt die?
Auf Englisch. So. Also ich glaube, meine Uroma hat kein Wort Englisch gesprochen. Die kam aus Passau, aus Niederbayern. Mhm. Aber die kann halt irgendwie so, going back to the dog. Und dann fährt sie halt zu ihrer Ladestation.
Und verfährt sich jetzt. Sagt going back to the dog, aber fährt irgendwie Richtung... Keine Ahnung, Richtung Esstisch. Okay, das ist in deiner Wohnung in München. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, die Familie kommt eigentlich aus Passau.
Ja.
Das ist gesagt, der bayerische Teil. Deine Mutter aus Hamburg.
Genau.
Gibt es denn noch Verbindungen nach Hamburg? Bist du da irgendwie, hast du da auch Beziehungen oder Herzensdinge, die dich da irgendwie noch hinziehen?
Herzensdinge sind nur der FC St. Pauli, wo ich schon seit immer irgendwie Fan bin. Und Familie gar nicht. Die sind da alle weggezogen oder einfach weggestorben. Aha. Und ich war so ein paar Mal beruflich dort und habe irgendwie so gemerkt, wenn ich so durch die Lüneburger Heide fahre und dann so die ersten Klinkerbauten sehe, dann passiert irgendwie was mit mir, dass mein System irgendwie so sagt, hey, wow, das ist Heimat. Mhm. Ich kenne es halt aber gar nicht, weil ich nie dort gelebt habe und glaube ich auch nie länger als 3-4 Tage am Stück da war. Mhm. Aber das ist lustig, was da im System irgendwie passiert, dass es so eine Vertrautheit ist, obwohl man es nicht kennt. Mhm.
Ist irgendwas familiär eingebrannt oder weitergegeben?
Ja, scheinbar. Ja.
St. Pauli, jetzt hättest du doch in München, hättest die Wahl gehabt zwischen 60 München und dem FC Bayern.
Ja.
War dir nicht attraktiv genug? Oder?
Ich war mal Bayern-Fan, als ich sehr jung war, weil ich großer Giovane Elber-Verehrer war.
Oh,
der auch bei euch in Stuttgart, hier beim VfB, magisches Dreieck, Bobic, Balakow, Elber. Mhm. Und ich war oft Fan von einzelnen Spielern.
So. Ja.
Und Giovane Elber, mein ganzes Zimmer war voll mit Poster von ihm so. Und dann ist der Dödel halt irgendwann zu Bayern gewechselt. Ja. Musste ich ja quasi Bayern-Fan sein. War das aber nie mit so richtig viel Herzblut. Und genau, dann ist es jetzt eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten St. Pauli. Ja.
War für die Fans des VfB Stuttgart, das weiß ich, ein harter Schlag, als der zu Bayern gewechselt ist, wie immer halt, wenn die irgendwie wen wegkaufen. Es gibt von Giovane Elber ein Bild, da liegt er nackt auf einem Motorrad. Mhm. Hattest du es auch in deinem Zimmer?
Mit Dennis Rodman, mit Schminke und Dennis Rodman, blondierten Haaren und so. Ja.
Fürchterliches Bild. Hing es bei dir?
Ich fürchte, das hing bei mir, ja. Ja, wir hatten eine sehr innige Beziehung. Ja, schön. Ich habe ihn ja kennengelernt vor 3 Jahren im Zuge vom Nockerberg im Augustiner. Paulaner. und da habe ich ihn halt irgendwie so, also um die ganze Geschichte zu erzählen, ich war im Tal in München vor 7 oder 8 Jahren und stehe so an der Kasse im Müller, in der Müller-Drogerie mit meinem Sohn, der war damals 10. Und stehe so an der Kasse und dann gucke ich so nach hinten und dann sehe ich in so einen Einkaufskorb mit randvoll mit Mannerwaffeln. Und dann denke ich mir so, okay, der junge Mann mag Mannerwaffeln. Dann gucke ich so hoch, sehe einen schwarzhaarigen Mann und denke mir so, ja, okay, gut, dann bezahlen wir jetzt. Dann gucke ich nochmal zurück zu diesen Mannerwaffeln, gucke nochmal hoch und dann steht da Giovanna Elber.
Okay.
Und ich so, bumm, roter Kopf, schweißnasse Hände, okay. Und dann so, ich so ganz cool, Understatement. Und dann habe ich immer zu meinem Sohn gesagt, du, da steht der Held meiner Jugend, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin überfordert so. Und er so, musst ein Foto machen und so. Und ich dann so, Herr Elber, können wir vielleicht ein Foto machen? Und dann war der halt zuckersüß und wahnsinnig nett. Dann hat er mit meinem Sohn gequatscht, der damals auch noch selber aktiv Fußball gespielt hat. Meine Sohn, macht's dir Spaß und ja, das ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Und vor 3 Jahren war ich dann eben über Paulaner eingeladen zu so einer Wirtshauseröffnung. Und Giovanna Elber ist ja Markenbotschafter von Bayern, deswegen ist er dann auch immer eingeladen. Und dann haben die uns zusammengeführt, so die PR-Frau von uns. Und dann habe ich halt irgendwie mit dem gequatscht und Fotos gemacht so. Und und ich wusste halt nicht, was ich sagen soll in der Situation. Und meinte so, und Giovanna, weißt du noch, da war
stimmt,
im Müller,
ist blöd.
Erinnerst du dich noch? Und er so, nee. Aber super Typ, wahnsinnig nett und wahnsinnig sympathisch.
Glaube ich auch, er ist wirklich sehr, sehr nett und ganz bescheiden. Und
guter Typ.
Also hast dir ein gutes Idol deiner Jugend herausgesucht. Ja. Und weil du jetzt gerade Nockerberg angesprochen hast, ist ja bald wieder, wie nennt man das, Starkbieranstich und dann eben mit Fastenrede und dem großen Singspiel. Und du bist unser Bundeskanzler.
Friedrich Merz.
Du bist Friedrich Merz. Gehst ins 4. Jahr jetzt, ne?
Genau.
Das 4. Jahr und das erste Mal als Bundeskanzler. Also in den letzten Jahren war er natürlich, was war er da?
Letztes Jahr auch schon.
Da war er doch noch nicht gewählt, oder?
Doch, doch.
War er schon?
Die Wahl war, als wir angefangen haben zu proben. Die Intronisierung war, glaube ich, schon gewesen.
Ich dachte, das hätte sich ganz knapp, da wäre noch Koalition, jawohl, ja. Ja, wahrscheinlich.
Oder war er gewählt, aber noch nicht im Amt?
Vielleicht
irgendwie
so.
Ja, irgendwie sowas.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber du hast das hohe Amt. Du warst schon mit fast drin im hohen Amt. Hat sich da eigentlich was verändert, wenn man dann sagt, ich bin jetzt Friedrich Merz, nicht mehr der Parteichef der CDU, der dann vom Söder-Darsteller immer böse behandelt wird, sondern er ist mal Bundeskanzler, hat das irgendwas geändert?
Ich denke schon, dass er noch ein bisschen frecher werden wird und werden kann. Ja.
Du siehst Friedrich Merz, wenn du ihn spielst, unfassbar ähnlich. Und das ist nicht nur die Maske, glaube ich. Also die macht natürlich viel, diese Haarbuschel da vorne. Und dann die Körperhaltung ist sehr charakteristisch. Den Kopf immer so weit vorne, ne, glaube ich.
So ja, und so ein bisschen untersichtig, so deswegen kranzt sich dann die Stirn so.
Ja, aber hast du tatsächlich auch im Gesicht eine Ähnlichkeit zwischen euch beiden entdeckt?
In jungen Jahren schon. Mhm. In jungen Jahren sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit, was mich kurz erschreckt hat. Lustigerweise hat mich ja dafür die Jule Ronstedt gecastet, die ja auch schon bei dir an der Sendung
war. Die war hier, ja. Tolle Schauspielerin, Autorin, absolut. Regisseurin. Was heißt gecastet? Hast du dich beworben und sie hat dann gesagt, den nehme ich? Oder wie?
Nee, wahre Geschichte. Ich war bei mir in Haidhausen im Supermarkt einkaufen und packst meinen Kram in die Tüte und drehe mich um und dann steht Jule vor mir und guckt mich mit großen Äuglein an und sagt so, okay, du bist es. Und ich so, wie, was, wo bin ich, wer? Und dann meinte sie, der Richie Oehmann, einer von den beiden Regisseuren und Autoren vom Nockerberg, mit dem Stefan Betz zusammen schreibt er das ja, hat sie irgendwie eine halbe Stunde vorher angerufen und gemeint, hey, wir suchen einen Merz für Nockerberg, wir haben keine Idee und du hast doch immer tolle Ideen und wir impfen dich jetzt mit dieser Idee. Wenn du was weißt, sag Bescheid. Und dann war das halt irgendwie ein magischer Zufall und dann stand ich da und dann haben wir dem Richie, den ich auch schon kannte und er mich auch, ein Foto geschickt und nach dem Motto, David hätte Bock und Zeit und Lust und dann habe ich ein Casting gemacht zu Hause. Also
direkt im Supermarkt noch das Foto geschossen und sie sagt, ich habe ihn gefunden.
Genau.
Unglaublich.
Und dann habe ich aber trotzdem noch ein Casting gemacht, so gleiche Chance für alle. Dann bin ich davor noch zu meinem Friseur gegangen, habe gesagt, hey, kannst du mir einen Friedrich Merz auf den Kopf machen?
Echt jetzt?
Ich habe mir dann nicht den Püschel rein rasiert, aber ich hatte so Haare wie jetzt, habe die quasi abrasiert und dunkel gefärbt. Dann habe ich mir ein Jackett geholt, was mir nicht passt. Und dann habe ich von Fanny van Dunn im Bundesadler gesungen, die Antrittsrede gehalten, als er wiedergewählt wurde als CDU-Vorsitzender. und habe aus Neon Unnützes Wissen noch zwei Kapitel vorgelesen, die sehr passend erschienen. Und dann habe ich das denen geschickt und dann meinen sie, ist lustig, lass uns das machen.
Wie reagiert der Friseur, wenn man reingeht und sagt, mach mir bitte eine Friedrich Merz
das hätte ich gern.
Frisur. Ja, das ist, ja. Ich glaube, es kommt nie allzu oft vor.
Nee.
Aber seitdem bist du es und es ist genial. Also
Dankeschön.
Dieses Singspiel, das macht unglaublich Spaß. Man kann sich, ich glaube jetzt am 4. März ist es wieder soweit,
ja.
Wird auch von den Kollegen vom BR live übertragen. Also das ist
kann man gucken, sollte man gucken. Ja.
Kann man gucken, sollte man gucken. Und Friedrich, wir sind gespannt, wie Friedrich Merz dann quasi ein Jahr im Amt und du dann auch gereift in der Rolle, was dann alles so passiert. Du kennst alle Texte wahrscheinlich schon, nehme ich an, nee. Oder? Ist das?
Nein? Das ist echt ein knappes Höschen immer. Wir kriegen die Texte immer so eine Woche vorher. Mhm. Nicht aus Kalkül, sondern einfach, weil die Autoren halt lange schreiben und man braucht natürlich immer auch einen möglichst aktuellen Bezug.
Mhm.
Und dann proben wir, ich glaube, es sind immer so 24, 25 Tage netto.
Ja.
Also es ist echt sportlich.
Ja, wirklich sportlich. Ja. Aber klar, ich meine, es ist natürlich, die Weltlage ist gerade auch so dynamisch.
Mhm.
Es ändert sich ständig was, passieren ja. Zum Teil fürchterliche Dinge und die Autoren wollen wahrscheinlich so aktuell wie möglich dann auch
ja.
sein,
ja.
nehme ich mal an. Und wenn du dich dann in diesen Friedrich Merz vertiefst,
ja.
Wie machst du das? Setzt du dich zu Hause hin, stellst dich vor einen Spiegel? Oder gehst du raus in die Natur und verwandelst dich langsam in den Mann? Wie gehst du das an?
Ich habe damals so, glaube ich, 10 Tage ungefähr recherchiert und ausprobiert, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt so meine 3, 4 Ankerpunkte, wo ich innerhalb von 5 Sekunden quasi dann da reinkomme. Und genau, das habe ich mittlerweile in meinem Werkzeugköfferchen und das geht jetzt relativ schnell. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich so den Sprechduktus und die Physiognomie, das habe ich
ja.
drauf, das brauche ich jetzt quasi nicht mehr üben. Ich beschäftige mich auch unterm Jahr, ehrlich gesagt, quasi gar nicht mit ihm.
Mhm.
Ich würde mich als sehr, sehr politische Menschen bezeichnen, aber ich musste für mich, weil ich auch ein sehr sensibler Mensch bin, für mich schauen, dass ich da eine Waage halte zwischen welche Informationen möchte ich in meinem System haben und welche nicht. Und ich glaube, dadurch, dass die Nachrichten ja auch immer eher auf negative Nachrichten ausgelegt sind, muss ich oder glaube ich, sollten wir alle ein bisschen abwägen, welche Nachrichten sind denn relevant für mein Leben? Warum möchte ich denn informiert sein? Und für mich war immer, als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich gemerkt, so, ich möchte informiert sein, um in Gesprächen mitreden zu können, um nicht ja. ahnungslos oder dumm dazustehen. Mhm. Das ist eine schlechte Motivation. So. Das heißt, informiert zu sein, um dann etwas tun zu können, sei es mein Konsumverhalten zu ändern oder sei es Petitionen zu unterschreiben oder Geld zu spenden, dafür ist es für mich wichtig, informiert zu bleiben. Mhm. Aber wer jetzt irgendwie was sagt und wer wieder wem ans Bein pinkelt, das möchte ich gar nicht alles wissen. Und ich finde diesen Umgang von den PolitikerInnen untereinander echt, das wird ja irgendwie immer krasser. Also klar, Amerika ist jetzt irgendwie nochmal so eine ganz andere Nummer, aber ich finde, bei uns wird der Ton auch wahnsinnig scharf und da nehme ich den Herrn Merz auch mit in die Verantwortung. Es ist ein einziges Gegeneinander. Und das frustriert mich ziemlich krass, weil irgendwie sollten wir, anstatt uns gegenseitig umzubringen, mit dem wir irgendwie die ganze Zeit beschäftigt sind, irgendwie eigentlich so Hand in Hand als Menschheit uns darum kümmern, dass wir das Thema Klimawandel in den Griff bekommen. Weil das ist der eigentliche Gegner.
Es ist sehr aus dem Blick geraten, ne? Durch
ja.
die anderen Megathemen. Ja. Ich weiß noch, der Wahlkampf, der also dann quasi der vorletzte Wahlkampf, war total geprägt vom Thema Klimawandel.
Ja.
Jetzt tut man eigentlich so, als wäre das Thema, als wäre es kein Thema mehr.
Ja. Ist natürlich wichtigere Themen, aber es ist kurz gesehen ist es so, langfristig ist es halt wahrscheinlich nicht so.
Mhm.
Und wie du sagst, es kommt komplett aus dem Fokus.
Mhm. Jetzt seid ihr die Satiriker, die Parodisten dann auf der Bühne, die natürlich auch aufeinander losgehen, mehr oder weniger.
Ja.
Aber dann natürlich, um das vielleicht auch ein bisschen zu überzeichnen, genau darauf hinzuweisen. Gab es eigentlich mal Reaktionen von Friedrich Merz auf den David Friedrich Merz, also auf dich?
Nee, leider nicht und Gott sei Dank nicht. Also einerseits ist es so, ich schreie das alles so in den Orkus hinaus. Ich habe ja auch so einige Videos auf Instagram gepostet unter Zimmerschied-Official, ich werde das auch noch einblenden, kann man das alles wunderbar nachgucken. Also ich war einerseits mit Siegfried und Joy unterwegs auf dem Superblumen-Festival, das sind diese Instagram-Zauberer, ich weiß nicht, ob du die kennst, die mit dem goldenen Tuch. Mit denen habe ich so eine kleine Aktion gemacht und ansonsten habe ich so Videos gedreht. Friedrich Merz wird quasi gespottet im Alltag. Das heißt, er sitzt auf einer Schaukel und schaukelt oder er kommt von einer Eisdiele und ihm fällt sein Eis runter und er nimmt es dann mit dem Taschentuch wieder auf und tut es wieder in seine Waffel und schlägt das Eis weiter. Damit habe ich mich so ein bisschen gespielt. Das hat mir eine große Freude gemacht. Andererseits würde es mich aber auch total überfordern, wenn er sich dazu melden würde. Ja. So. Okay. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich da irgendwie so unterm Radar fliege.
Mhm. Okay.
Ja.
Also wir sind gespannt. 4. März, wie gesagt, die Kollegen vom BR übertragen es und auf deiner Insta-Seite kann man dich schon mal sehen, wenn dir das Eis runterfällt. David Zimmerschied als Friedrich Merz, du hast vorhin gesagt, du hast ihn schon so in deinem Werkzeugkasten, kannst dann relativ schnell umschalten. Interessanter Satz auch von dir, ich bin kein Künstler, ich bin Handwerker. Mhm. Finde ich eine interessante Aussage für einen Schauspieler, der ja eigentlich schon fliegt mir alles so zu oder es ist die Muse muss mich küssen, damit ich. Ja. Du sagst Handwerk?
Ich finde es ein totales Handwerk, ja. Also wenn ich mich mit einer neuen Rolle, mit einem neuen Drehbuch beschäftige, ist dieser kreative Prozess, wo es nur darum geht, sich mit irgendwas Höherem, wie auch immer, oder tief Endogenem zu verbinden, ist sehr, sehr kurz. Also ich habe das Gefühl, ich lese eine Szene oder ein Buch und dann bekomme ich ganz kurz so einen kreativen Einschuss an Ideen, die vielleicht auch out of the box sind im Optimalfall. Und das ist aber so eine ganz kurze Phase, also vielleicht nur nach dem ersten Lesen, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so. Und die restliche Zeit bis zum Dreh, was ja irgendwie mehrere Wochen sind in der Regel, geht es eigentlich nur darum, zu analysieren, die Figur zu verstehen, die Texte zu lernen, die Beziehungen zu den anderen SchauspielerInnen zu klären, etc., 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 sich Gedanken über Kostüm und Maske zu machen. Das heißt, dieses Handwerk ist so viel größer als der kurze Prozess der wirklichen Kreativität. Deswegen ist es für mich ein totales Handwerk.
Ja. Und ist es dann, wenn dann tatsächlich gedreht wird, ist es dann auch reines Handwerk oder passiert dann nochmal was? Gibt es dann nochmal Raum für so, keine Ahnung, den kleinen Geistesblitz oder die irgendwas, was dich da so anfliegt? Oder ist es dann wirklich voll auf der Schiene und wird dann so abgearbeitet?
Ja. Hängt von vielen Faktoren ab. Hängt immer vom Faktor Zeit ab. Mhm. Und der Faktor Zeit hängt immer vom Faktor Geld ab.
Ja.
Das heißt, und dadurch, dass jede Produktion eigentlich immer viel zu wenig Geld hat, ist die Zeit auch immer knapper. Dann hängt es mit der Konfidenz von der Regie zusammen, ob die Regie einem Raum gibt, auszuprobieren. Dann hängt es mit seinem eigenen Wohlfühl zusammen. Dann hängt es mit dem Spiel mit den KollegInnen zusammen. Aber natürlich, also letztendlich, ganz viel von meiner Vorbereitung ist, dass ich die Szene für mich in Gedanken auf ganz viele Arten und Weisen durchspiele. Mhm. Auch mit dem Raum. Und es ist ja in der Vorstellung niemals so wie in echt. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze da morgen mit dem Jörg hier an dem Schreibtisch, ist der Raum ja schon mal komplett anders. Und hier hatte ich das Glück, dass ich eine Folge gucken konnte und wusste, wie es hier ungefähr aussieht. Aber der Raum ist immer komplett anders, natürlich, als der in der Vorstellung. Das heißt, der Raum verändert schon mal irgendwie per se ganz viel von der Dynamik und von der Vorstellungskraft. Deswegen ist es eh immer ein bisschen anders.
Ja. Verstehe.
Und mit dem Spiel natürlich auch, mit dem Zusammenspiel und so.
Also was ich sehr nachvollziehen kann, ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, dieses Zeit, Geld und dann ist dann Raum da für Kreativität oder eben weniger.
Deswegen, was dann so Kollegen und Kolleginnen machen, die bei einer Daily spielen, wo die dann irgendwie 40 Minuten am Tag drehen. Ich habe das Glück, dass ich bei Produktion dabei bin, wo man halt dann vielleicht 4 Minuten am Tag dreht oder mal 2 oder mal 6, wenn es viel sind. Die können das ja gar nicht. Also die können ja gar nicht. Also ich habe größten Respekt davor. Das möchte ich auf jeden Fall betonen, diese Menge an Text zu lernen und dieses Pensum runterzureißen. Aber dass du da irgendwie groß ausprobierst oder groß irgendwelche tollen kreativen Ideen hast. Die Zeit hast du ja gar nicht, wenn du 40 Minuten am Tag drehst. Das ist ja absurd ist so.
Das heißt, wäre auch nichts für dich, wenn man jetzt sagen würde, komm, mach mal mit irgendwie
auf gar keinen Daily. Fall. Nein? Nee. Und ich weiß aber auch warum, weil ich habe so einen großen Perfektionismus und ich weiß, ich würde hingehen an meinem ersten Drehtag, dann würdest du sagen, Szene da, da und da und dann würde ich merken, okay, die Szene ist aber noch lange nicht da, wo sie sein könnte. Und dann sagst du aber, ja, okay, wir müssen jetzt weiter, weil wir drehen jetzt die nächste Szene und dann wäre ich frustriert von der ersten Szene, weil ich wüsste, wir sind überhaupt nicht dahin gekommen, wo es hingehen könnte. Und den Frust würde ich in die zweite mitnehmen und dann wäre ich den ganzen Tag frustriert.
Aber könnte man da nicht sich schon so ein bisschen drauf einstellen, dass man sagt, okay, ist jetzt eine andere Form von Arbeit, so wie auch Theater was anderes ist als Film oder Fernsehen, kann man ja sagen, eine Daily ist einfach ein anderes Arbeiten und ich kann jetzt natürlich nicht dann sagen, oh, aber ich sehe da noch Entwicklungspotenzial in Position 5.2. Damit macht man sich natürlich sehr unbeliebt auch da am Set, könnte man nicht sagen, ist eine andere Arbeit, die aber auch spannend sein kann, weil man eben so auf den Punkt da sein muss und genau das abliefert, was da gefragt ist?
Ja, aber älter werden bedeutet ja auch vielleicht zu wissen, was man kann und was man nicht kann.
Ja, das ist richtig.
Und ich weiß, dass ich das nicht kann und ich weiß, es gibt andere Leute, die das gut können und denen es auch Spaß macht. Ich weiß, dass ich auch nicht synchronisieren kann, deswegen mache ich das auch nicht. Aber ich weiß auch, dass ich ein paar Sachen sehr gut kann und deswegen mache ich lieber die.
Ja. Ja. Und so ein Aspekt wie jetzt so eine Daily Soap oder eine Serie, die auch recht so auf Kante genäht ist, was Zeit und Geld angeht, bringt natürlich eine gewisse Sicherheit ins Schauspielerleben. Ja. Möchte ich nicht versäumen, das anzusprechen, weil das natürlich ein Riesenthema ist, wenn du eine Serie hast. Also Hans Siegel war vor kurzem da, der Bergdoktor, der sagt ganz pragmatisch, gefällt es mir, was ich da mache. Ich finde die Filme gut, aber ich kann natürlich auch meiner Familie eine riesige Sicherheit bieten.
Ja.
Kein Thema bei dir gewesen, da dann mal zu sagen, komm, ja, da sattel ich ein bisschen um beruflich und dann wird es aber ein bisschen stabiler vielleicht, was die Finanzen angeht.
Mhm. Nee, gar nicht. Also natürlich habe ich auch Projekte gemacht, die ich einfach machen musste, sonst wäre ich verhungert und das ist ja auch keine Option. Ja. Aber ich konnte eigentlich, im Großen und Ganzen konnte ich von Anfang an mir die Projekte aussuchen, die ich machen wollte und konnte trotzdem irgendwie meine Familie, also sprich meinen Sohn ernähren und das hinkriegen, dass der jetzt 18 ist mittlerweile. deswegen, ich habe auf jeden Fall Sachen gemacht fürs Geld, aber Gott sei Dank nicht so viel. Und ich habe nicht so dieses Sicherheitsbedürfnis. Ich finde es total toll, dass ich jetzt einfach weiß, ich probe jetzt dann in Nockerberg und ich habe keine Ahnung, was in dem Jahr passiert. Und das finde ich super. Es ist für mich ein Albtraum. Mache gerne Sprecherjobs und lese gerne auch Hörbücher und Hörspiele. Und für mich ist es schon eine Herausforderung, wenn ich weiß, okay, nächste Woche spreche ich von Montag bis Freitag irgendwie jeden Tag im Studio von 10 bis 16 Uhr das Buch. Ist für mich schon irgendwie so, um Gottes Willen. Also für mich ist es eine totale Albtraumvorstellung, so ein durchgeplantes Jahr zu haben. So. Deswegen für mich, ich mag das.
Ist echt interessant. Also jeder hat so seinen eigenen Albtraum. Ne?
Voll,
bei dir ist es so zu große Beständigkeit und bei anderen ist es genau dieses, ich habe jetzt eine Produktion und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Genau. Wie soll ich meine Miete zahlen?
Genau. Oh Gott,
Panik.
Was ja auch, also kann man ja auch nachvollziehen.
Voll, ja. Ne? Und die SchauspielerInnen, die das brauchen, die sind halt dann in der Serie gut aufgehoben oder fest am Theater gut aufgehoben so. Und genau, für mich ist es super, frei zu sein.
Aber wenn jetzt wirklich einer käme, so ein Produzent und sagt, ich sehe dich so in der Rolle des, ich weiß nicht, Jesus. Keine Ahnung. Wir machen den 48-Teiler über das Leben von Jesus. Du bist es, mach mit. Du würdest tatsächlich Nein sagen?
Nee, ich würde es natürlich nicht ausschließen. Aber wenn er sagt, wir drehen jetzt jeden Tag 45 Minuten aus dem Leben von Jesus, würde ich sagen so.
Ja.
Okay. Ja, also es hängt immer von den Produktionsbedingungen ab. So. Es gibt ja zum Beispiel auch einen großen Unterschied bei den Soko-Formaten. Es gibt ja irgendwie Sokos, die finde ich jetzt nicht so interessant. Es gibt aber auch ganz tolle Soko-Formate, wo man merkt, dass die Kommissare zum Beispiel ein Privatleben haben. Was für uns zum Spielen, würde ich jetzt mal sagen, weil ich kann eigentlich nur von mir sprechen, was mich zum Spielen jetzt viel mehr interessieren würde.
Ja.
Also so dieses, wo waren Sie gestern Abend das erschöpft sich. Aber wenn ich dann irgendwie spielen muss, ich habe einen suizidalen Onkel und mein so ein, weiß ich nicht was, dann wird es interessant. So.
Ja.
Für mich zum Spielen und meiner Meinung nach auch für die ZuschauerInnen zum Zugucken. Mhm. Das heißt, da gibt es auch ein großes Gefälle oder große Unterschiede.
Ja. So. Ja. Also, aber wenn man dich überzeugen würde mit dem richtigen Buch, dem richtigen Budget, den richtigen, so wie man es vielleicht auch in so ein Jahr einbetten könnte an Arbeit, dann könnte man dich da schon überzeugen.
Schreib was, Jörg.
Ja. Machen wir das. Ja, ich denke, während wir miteinander reden, denke ich über das Thema nach. Ja, ist doch klar. Jetzt hast du gerade, du hast keinen suizidalen Onkel zum Glück, sondern einen sehr berühmten Sigi Zimmerschied.
Ja. Ja.
Der ist ein großartiger Kabarettist, auch ein toller Schauspieler. Viele kennen ihn aus den Eberhofer-Krimis.
Ja.
Als Moracek. Moracek, der Dienststellenleiter.
Genau.
Großartig, wenn er in seinem Schlafanzug da
entführt wird.
Ja, super. Sehr, 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 sehr witzig. Ja. Und er hat dich ja auch in seinen ersten Film eingebaut. Da warst du 12, glaube ich.
Ja.
Ist der Schrantl?
Schartl.
Ja,
von Hasenschartl.
Ja. Genau, Schartl. Mhm. Und deine erste Gage war ein Gameboy.
War ein Gameboy.
Ja.
Mit, wie hieß es, Looney Tunes, glaube ich. So dieses Bugs Bunny Spiel.
Aber im Gegensatz zu Ottilie, deinem Staubsaugerroboter, ist der nicht mehr da, oder?
Der ist leider nicht mehr da. Den hat mein Stiefvater dann öfter mal aufgeschraubt und irgendwie repariert. Der war technisch sehr, sehr geschickt, aber der hat das Zeitliche gesegnet.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich mit diesem, wie viel, 4 Megabyte, 8 Megabyte?
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nie einen Gameboy.
Ja, das ist was verpasst.
Ja,
das
war schon
bahnbrechend damals.
Aber auch kein Staubsaugerroboter. Ich mache das alles selber. Aber jetzt, wo du so schwärmst.
Ja, genau.
Dieses Gefühl, damals vor der Kamera zu stehen, war das der Moment, wo du gesagt hast, boah, ja, klar, will ich auch, da muss ich hin? Oder hat der Film gar nicht so die Bedeutung für dich gehabt? Oder diese ersten Momente vor der Kamera?
Habe ich interessanterweise noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Hm.
Ich glaube, was ich damals toll fand, war, ganz blöd gesagt, die Aufmerksamkeit.
Die du bekommen hast?
Die ich bekommen habe. Also während dem Dreh so. Ich mochte das irgendwie so, dass man halt so irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt war und halt irgendwie so verhätschelt wurde. Und das fand ich irgendwie toll. Und ja, ich glaube, das war's. Und danach haben dann auch ein paar Leute zu mir gesagt, irgendwie so, dass ich das irgendwie ganz gut gemacht habe. So, das hat mir halt irgendwie alles gefallen. So, also vielleicht habe ich auch als Kind, und das kann ich mir vorstellen, so, und ich hatte sehr, sehr spannende Lebensumstände, wie ich quasi aufgewachsen bin, was totale Vorteile hatte, aber halt auch so ein paar Baustellen hatte, also so riesen Patchwork-System. So, und ich glaube, für meinen Sohn wäre es total das Richtige gewesen, so, weil mein Sohn ist so, die Welt gehört ihm, so, der ist auch mit 8 Jahren, der hat im Münchner Knabenchor gesungen, 8 Jahre, der ist mit 8 Jahren mit denen auf Südkorea-Tournee gegangen und so, und das hätte ich halt im Leben nicht gemacht. Ja. Für mich war es totaler Stress, mit 16 nach Hamburg zu fahren, zum Vorsprechen auf der Schauspielschule, so. Mhm. Und der ist halt so ganz anders als ich, und ich glaube, der hätte mein Aufwachsen als Kindheit, in der Kindheit, hätte der total spannend gefunden und das hätte den total bereichert. Ich war ein sehr sensibles Kind und ich glaube, mir hat so dieser eine Anker, dieser eine Hafen, dieser eine sichere Ding, wo ich wusste, da kann ich immer hin, hat mir so ein bisschen gefehlt. Und vielleicht habe ich genau dieses Aufgehobensein unter anderem auch dort bei diesem Dreh gehabt. Ja, so.
Interessant.
Ja, Punkt.
Ja, das hat sich alles in Passau abgespielt, ne?
Ja.
Dieses Patchwork-System, du hast deinen Stiefvater angesprochen, war er der mit der Ratte namens Domestos Brühwürfel?
Ja, mein Gott, wie gut, also du weißt ja alles über mich.
Ja, ich habe versucht, ein paar Spuren zu folgen und ist auch bis zu dieser Ratte, bis zur Ratte bin ich gekommen.
Genau, Domestos Brühwürfel, ja. Ja, der war so ein Rattenpunker.
Das war ein Punker dann,
ja.
Ne?
Ja.
Und hat das so richtig gelebt auch mit?
Ja, schon. Also ich habe damals auch in der ersten Klasse, ich hatte blaue Haare und habe Tonsteine Scherben gehört und die goldenen Zitronen gehört. So.
Mhm.
Und er war aber ein sehr sensibler Punker, weil die Ratte sollte dann immer mal ausgesetzt werden, weil die nur unsere Klamotten zerfressen hatte. Und wir sahen halt irgendwie alle aus wie, keine Ahnung, wie die Flodders. Und dann sollte die ausgesetzt werden im Wald und dann haben die irgendwie vor so ein Loch gesetzt. Und dann sind meine Mama und ihr Mann quasi, sind die gegangen Und dann hat es den aber so gebeutelt, mein Stiefpapa, dass er gesagt hat, so, das kann man nicht machen. Und dann sind die wieder zurück und die Ratte saß immer noch vor diesem Loch und haben sie wieder mitgenommen. Dann war sie wieder da und hat unsere T-Shirts zerfressen.
Jetzt hast du gerade aber gesagt, du warst ein schüchternes Kind eigentlich. Schüchtern zurückhaltend?
Schüchtern, eher sehr sensibel. Wirklich. Ja. Sehr, sehr feinfühlig schüchtern.
Weil die blauen Haare, ich denke jetzt gerade die blauen Haare in der ersten Klasse, das machen ja eigentlich schon die, die dann auch... Die ihr Selbstbewusstsein haben und sagen, so, es macht mir nichts aus, wenn die anderen sagen, pff, wie läufst du denn rum oder so. Deshalb passt jetzt für mich aufs erste Hören nicht so zusammen.
Ja.
Wie hat es zusammengepasst?
Ich glaube, es war beides. Ich glaube, ich war einerseits wahnsinnig unsicher und wahnsinnig sensibel und auf der anderen Seite war ich aber auch ein ganz schönes Früchtchen. Und es hatte immer damit zu tun, ob ich mich in meiner Umwelt wohlgefühlt habe. Also ich war wahrscheinlich von meinen 10 Schuljahren, die ich nur hatte, wahrscheinlich 5 Jahre Klassensprecher. Aha. 2 Jahre war ich das Mobbingopfer und 3 Jahre war ich halt irgendwie so auch ganz gut dabei. Also okay. Es war so ein krasses alles Gefälle mit, irgendwie. Ja. Ja, es war so alles dabei.
Mhm.
Ja.
Was man jetzt natürlich gar nicht hört bei dir, ist das Bayerische.
Ja.
Also du kannst's ja.
Ja.
Aber du magst nicht? Hast du es von Anfang an für dich so als cooler, junger Punk, der mit der Ratte in der Familie aufgewachsen ist, war für dich da klar, war Bayerisch das Alte der Familie und du musst dann dich da irgendwie distanzieren oder warum hast du es?
Das hast du sehr gut entschlüsselt, ja. Also das war schon in die Richtung, weil wir hatten halt irgendwie so eine linke Gruppe damals im Passe irgendwie so und haben irgendwie Demonstrationen organisiert und Konzerte organisiert und so. Und für mich und uns war das immer so eine Form der Abgrenzung. Irgendwie. Es war immer so, das war so gegen dieses CSU, Volksmusik, Blasmusik und Bierzelt so. Deswegen haben wir irgendwie alle, obwohl wir alle aus Niederbayern waren, in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis mehr oder weniger Hochdeutsch gesprochen. Ja. So auch natürlich mit Einfärbung und mit einzelnen Wörtern, so die man dann auch ganz normal aus dem Dialekt auch übernimmt. Mhm. Ich glaube, es kam aber auch dazu, dass meine Mama halt eben aus Hamburg kommt und halt auch Hochdeutsch spricht. Mhm. Und ich habe mich im Hochdeutschen immer zu Hause gefühlt. Es war immer meine, also ich muss es für mich, wenn ich auf Bayerisch drehe, muss ich es für mich immer nochmal, es ist wie so eine kleine Fremdsprachen-Zwischenschalter, den ich da habe. Okay. Aber ich bin natürlich damit aufgewachsen, mein Vater spricht Bayerisch, mein Onkel spricht Bayerisch, ich habe es im Ohr, ich kann es sprechen und es geht auch sehr schnell, dass ich da reinkomme. Mhm. Wenn ich in Passau bin, spreche ich auch Bayerisch oder wenn ich in München am Viktualienmarkt bin, so, dann spreche ich auch Bayerisch, weil ich das Gefühl habe, ich werde anders behandelt, als wenn ich, wenn ich quasi halt nicht als Tourist dahin gehe, sondern halt als Einheimische. Ich habe das Gefühl, dass die Gurkenscheibe dann ein bisschen dicker ist.
Ja, hat sich da jetzt auch was geändert im Laufe der Jahre? Du bist jetzt 42, 43,
42.
42. Bist du milder geworden mit dem, also früher grenzt man sich ab. Klar, hat jeder in der einen, ob es die Musik war oder die Klamotten oder die Haarfarbe oder eben die Sprache.
Ja.
Bist du da jetzt wieder näher rangerückt an das, was die Familie da so verkörpert hat? Also kannst du jetzt auch dich in Passau wieder wohler fühlen und vielleicht auch mit der Sprache wieder wohler fühlen? Also kommt da so eine Mittelaltersmilde bei dir durch schon?
Auf jeden Fall, ja. Also ich musste damals dringend aus Passau weg, weil mich vor allem diese Langsamkeit und diese Trägheit von Passau einfach wahnsinnig gemacht hat. Das ist wie so eine, also viele von meinen Freunden haben es da auch irgendwie nie so richtig rausgeschafft, weil das irgendwie wie so eine magnetische Dunstglocke da drüben hängt. Und ich musste da sehr schnell raus und war immer froh, wenn ich weg war und hatte immer so ein Kloß im Hals, wenn ich irgendwie wieder angekommen bin da am Bahnhof. Und seit 6, 7 Jahren bin ich wahnsinnig gerne dort, eben genau aus dem Grund, weil es mich so entschleunigt.
Mhm.
Also wenn ich bei meiner Mama bin, so, dann merke ich Ruhepuls 70 so auf Knopfdruck.
Schön.
Und und auch mit dem anderen, was du angesprochen hast, so, ich merke auf jeden Fall, dass das Älterwerden eine gewisse Form von Konservativwerden mit sich bringt.
Mhm.
Also ja, ich glaube, Churchill hat es ja gesagt, oder? Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Und wer mit 40 noch links ist oder nicht konservativ, hat kein Hirn.
Ja, so.
Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich merke auf jeden Fall auch, dass ich irgendwie so Gefallen finde an so bayerischen, an so bayerischen volkstümlichen Kram. Mhm. Und für mich hat sich auch so dieser Heimatbegriff irgendwie, der war für mich auch früher sehr negativ konjunktiert. oder das heißt, sagt
konnotiert.
Man konnotiert, nicht konjunktiert. Sehr negativ besetzt. Und das hat sich für mich auch so total gewandelt.
Ja.
Dass es eigentlich was Schönes ist und dass es wie so ein Kraftort und so ein Auftanken ist und dass es ja wie, eigentlich wie so eine, nur so eine Stimmung ist. Also für mich ist das so, ich guck, wir wohnen in der Lederergasse, da quasi kommen die Zimmerschieds so her und dann gucke ich auf den Inn und dann sehe ich so das Reflektieren von der Straßenlaterne und dann höre ich das Auto, was übers Kopfsteinpflaster fährt und dieses Geräusch, das ist so damit, das kenne ich halt, seit ich irgendwie ein kleines, seit ich ein Baby bin, so, weil ich in diesem Haus gewohnt habe, dreimal gewohnt habe, so, also als ich ein Baby war, als ich 16 war und jetzt, wenn ich in Passau bin, so. Und da merke ich irgendwie so, ah, okay, das ist also dieses Ding Heimat, wovon irgendwie alle sprechen, so.
Das ist schön. Aber es, ich habe das auch erlebt, dass sich das verändert und dass man da dann wie so eine Sehnsucht auch wieder entwickeln kann nach diesem langsameren und dem, was man so kennt, diesem Vertrauten. Das ist eigentlich ganz schön. Dein Sohn, hast du gesagt, ist 18? Mhm. Den zieht es jetzt wahrscheinlich erstmal so. Du hast ja schon gesagt, der war schon als Junge dann unterwegs auf Tour und so. Zieht es den sehr raus oder kannst du den noch ein bisschen halten?
Ich glaube, also jetzt macht er erstmal Abitur im Mai und hat noch überhaupt keine Idee, was er machen möchte. Ja. Aber ich glaube, ihm gefällt es in München sehr gut. Und seine Freundin, die ist ein Jahr jünger, die, glaube ich, möchte unbedingt in München bleiben.
Ja.
Deswegen vielleicht bleibt er uns noch ein bisschen erhalten. Ja.
Geht er in die Künstlerrichtung? Also das, was die Zimmersheets da so auszeichnet? Oder sagt der jetzt dann mal, sorry, lasst mich in Ruhe mit eurer Bühne und dem Film und Theater und so. Ich mache mal was völlig anderes.
Ja.
Kann man schon, also kannst du da schon ein bisschen was sehen, spüren,
was ihn anzieht? Also so richtig was Künstlerisches machen ja eigentlich auch nur mein Onkel und ich. Also meine Mama ist Puppenspielerin, das ist auch ganz toll so.
Ja.
Aber die Generation davor, die waren eigentlich alles Beamte.
Mhm.
Postbeamte, Polizeibeamte. Mein Opa mütterlicherseits, der hatte eine Firma für Kreissägen. Also so dieses Künstlerische, das sind eigentlich hat der Sigi eigentlich damit angefangen.
Ja.
So. Und mein Sohn, der ist sehr musikalisch eben so mit dieser Chorgeschichte und spielt auch Klavier. Aber Schauspielerei, glaube ich, da weiß ich nicht, vielleicht kommt das, aber nee, dafür ist er hart gesagt ein viel zu rationaler Mensch, glaube ich.
Darf man das nicht sein, wenn man Schauspieler wird?
Ja, wahrscheinlich gibt es schon auch. Also und Ulrich Mühe ist ja, glaube ich, so, ich habe ihn leider nie kennenlernen dürfen, aber
fantastisch.
Und da hieß es ja so, der war so ein wahnsinnig intellektueller, total verkopfter Schauspieler. Ich hoffe, ich sage das jetzt hier richtig, weil ich kann jetzt nur wiedergeben, was ich mal gelesen habe. So.
Ja.
Der war wahrscheinlich ein wahnsinnig intellektueller Typ so und war trotzdem ein großartiger Schauspieler. Also kann es natürlich nicht ausschließen. Ja. So.
Aber dem Sohn da mal deine Welt mehr zu zeigen, wäre das was, wo du sagen würdest, kann man mal machen oder besser gar nichts machen, weil man sonst irgendwie so also Einfluss nimmt, mag ja keinen Sohn eigentlich, oder? Wenn man ihm so zeigt, schau, das könnte dein Schreibtisch sein, Junge.
Über diesen roten Teppich könntest du
oder
schreiben,
so.
Mein Junge.
Genau.
Ich nehme ihn natürlich ab und zu mit zu Premieren so.
Ja.
Und das taugt ihm auch, das findet er dann auch spannend und findet es dann auch irgendwie toll, Leute zu sehen, die irgendwie so aus dem Kino oder aus dem Fernsehen, guckt eigentlich nicht, aber die er so aus dem Kino kennt, das findet er natürlich schon auch, hat schon auch seine Faszination. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal zum Drehen mitgenommen so und das fand er dann irgendwie auch interessant so und ich glaube, er findet es auch ganz cool, dass der Papa irgendwie Schauspieler ist.
Ja.
Aber mein Gott, ich hatte das große Geschenk, dass meine Eltern in ihrer Hippie-Naivität vielleicht auch oder einfach in ihrer großen, mit ihrem großen Herz und ihrer Weitsicht gesagt haben, als ich gesagt habe, ey, ich möchte irgendwie ein Schauspieler werden, haben die nicht gesagt, auf gar keinen Fall, du studierst jetzt Informatik, sondern die haben gesagt, wenn es dich glücklich macht, dann mach's, aber mach's gescheit.
Ja.
Und wir unterstützen dich und drücken dir alle Daumen. Und ich glaube, das ist auch die Verantwortung oder das Geschenk, was wir als Eltern unseren Kindern geben dürfen, dass wir denen dann nicht im Weg stehen, sondern dass wir denen vertrauen und sagen, hey, ich weiß, du wirst deinen Weg gehen und ich unterstütze dich darin und mach das, was dich glücklich macht.
Das ist die große Aufgabe, ob sie immer gelingt. Manchmal zuckt es halt doch, dass man irgendwie mal noch so einen blöden Elternspruch da los wird.
Also ja,
mir geht es zumindest so, dass ich mir immer denke, oh, lass doch. Wenn ich geschwiegen hätte, wäre es besser gewesen.
Ja.
Aber ja. Jetzt kommt der Nockerberg, haben wir gesagt.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, in Arbeit Ludwig. Das ist ein Projekt, ein großer Film oder ist eine Serie?
Serie, 45 Minuten.
Und da geht es um euren Märchenkönig. Märchenonkel. Um euren Märchenkönig, ja. Um Ludwig II. Das ist genau. Eine ganz schillernde Figur. Was ist deine Rolle?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig
viel. Du kennst deine Rolle nicht.
Ich muss das Buch mal lesen. wir haben da im September angefangen zu drehen, ja. In Prag. Es war sehr, sehr schön. Ich bin wahnsinnig gerne in Prag, fühle mich da unglaublich wohl. Coole Produktion, viel gewartet, viel im Trailer gesessen, viel Maskenzeit gehabt, aber trotzdem war es echt schön. Und ich bin ein Ermittler. Ja.
Du, ich merke schon, du kommst hier. Antagonist. Du möchtest keine Vertragsstrafe.
Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber, was und wie viel ich erzählen darf.
Aber es geht darum, ne? Der Ludwig II. Ist ja, glaube ich, unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Ja. Und es geht um die Ermittlungen dann.
Genau. Ja. Genau. Also ich glaube, also der historische Fall ist natürlich echt so. Er ist umgekommen und man weiß bis heute nicht wie. Mhm. Und dann haben sie eine fiktionale Geschichte darüber entsponnen mit einem Ermittler, der herausfinden möchte, was ist da los. Mhm. Und der kommt aber von der Wittelsbacher Seite. Ich bin von der Wittelsbacher Seite, Entschuldigung. Und der kommt quasi von der Regierungsseite und ich gucke ihm so ein bisschen auf die Finger, was er da macht. Ja. Dass der nicht zu frech und zu neugierig wird.
Ja. Mehr musst du jetzt nicht verraten. Wir wollen dich nicht in Schwierigkeiten bringen, natürlich. Weißt du, wann wir das sehen können?
2026 erst.
Also in diesem Jahr?
27 erst.
27 erst. Also jetzt ist 26.
Ja, ja. Ja, genau. Nee, 27.
2027.
Donnerschlag, die Zeit verrennt. Mhm. Ja, 27 haben sie gesagt. Ja.
Und ist es sonst so, also wenn du jetzt die Projekte abgearbeitet hast, bist du dann wieder genau in dem Zustand, den du ja eigentlich magst, so. Ich weiß nicht, was kommt. Irgendjemand wird schon anrufen oder tatsächlich?
Tatsächlich, ja. Also und selbst wenn keiner anruft, ist es irgendwie mittlerweile auch okay. Also und ich arbeite wahnsinnig gerne und ich liebe meinen Beruf und ich weiß, wie privilegiert das ist. Und natürlich muss ich auch Geld verdienen, um meine Miete zu bezahlen. Ja. Aber wenn ich jetzt mal ein Jahr weniger arbeite, bin ich mittlerweile auch total fein damit und denke mir so, ich habe auch andere Sachen, die mich interessieren. Mhm.
Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir dich sehen. David, vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Große Freude gemacht.
Ja, ebenso.
Dir alles Gute.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.